Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Panikattacke. Alte Angriffe auf die Stromnetze bestimmen die aktuelle Sicherheitsstrategie. Angriffspunkte. Warum die Energieversorger vorhandene Sicherheitslücken ignorieren. Krisenmesh. Spontan installierte WLAN-Netze sollen bei Katastrophen helfen. Und das digitale Logbuch. Kindermund.
Also wir müssen deutlich sehen, dass wir am Strom hängen. Wenn der nicht funktioniert, ist diese Gesellschaft am Ende.
Ja, so sieht der Informatikprofessor Hartmut Pohl aus St. Augustin bei Bonn die Folgen eines länger andauernden Stromausfalls. Pohl setzt sich mit der Sicherheit der Stromnetze schon seit mehr als 20 Jahren auseinander. Und die Debatte um einen drohenden Blackout und die Konsequenzen, die hat ja gerade zur Zeit wieder mächtig Fahrt aufgenommen. Sicherheitsbehörden warnen vor direkten digitalen Angriffen russischer Hacker aufs Stromnetz oder als Kollateralschäden des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Der Generalbundesanwalt hat Haftbefehl gegen einen russischen Hacker erlassen, der Netze von Energieversorgern hierzulande angegriffen haben soll. Wie stark stehen denn die Stromnetze tatsächlich im Angriffsfeuer russischer Hacker? Droht gar ein Blackout, Peter Welchering?
Da muss man sagen, nein und ja, so lauten die Antworten auf diese beiden Fragen. Also nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine am 24. Februar hat kein digitaler Angriff auf hiesige Stromnetze stattgefunden, der eindeutig russischen Hackern hätte zugeordnet werden können. Und der von Ihnen angesprochene Haftbefehl gegen Pavel A., den der Generalbundesanwalt erlassen hat, weil Pavel A. in das Netzwerk der Netcom BW eingedrungen sein soll, das ist eine Tochter des Energieversorgers ENBW, ja, dieser Haftbefehl bezieht sich auf einen Angriff im Jahr 2017, also eindeutig vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine. Tatsächlich ist dieser Fall jetzt aktuell wieder ziemlich hochgespielt worden, und zwar sowohl von Sicherheitsbehörden als auch von einigen Medien. Und da konnte man tatsächlich teilweise glauben, dass gerade ganz viele russische Angriffe auf die Stromversorgung hierzulande stattfinden. Das ist aber zurzeit nicht so. Das haben übereinstimmend mehrere Sicherheitsexperten und Analysten versichert. Dennoch droht ein Blackout, und der hat damit zu tun, dass die IT-Infrastruktur der Energieversorger wirklich unzureichend abgesichert ist. Ganz oft betreiben die Energieversorger noch immer so ein bisschen Security by Obscurity, so will etwa der Stromkonzern E.ON zu einem öffentlich gewordenen digitalen Angriff auf den Konzern keine Stellung nehmen. Oder anderes Beispiel, der Energieversorger EWE teilte dem Deutschlandfunk mit, IT-Sicherheit beginne eben nun mal mit der Geheimhaltung. Deshalb wollen sie auch nichts zu ihren Stromnetzen und ihrer Sicherheitsmaßnahme sagen. EWE sagt das, also der Energiekonzern, der bei einer IT-Systemumstellung 2020 immerhin massive Schwierigkeiten hatte. Also da liegt einiges im Argen bei den Energieversorgern. Und deshalb, ja, es droht durchaus ein Blackout, das Risiko ist da und hoch. Es ist sogar in jüngster Zeit zu mehreren kurzzeitigen Stromausfällen hierzulande gekommen, aber die sind völlig unabhängig von den Aktivitäten irgendwelcher russischer Hacker. Die haben ganz andere Ursachen. Und da dürfen Energieversorger und Politik sich eben nicht durch den Hinweis auf russische Hacker aus der Verantwortung stehlen.
Dann werfen wir doch mal einen genaueren Blick auf die aktuelle Situation in Sachen IT-Sicherheit der Stromkonzerne.
Wir haben nicht mehr Angriffe verzeichnet, Vorfälle verzeichnet, als vor dem Krieg oder in den letzten 2 Jahren,
sagt Informatikprofessor Hartmut Pohl. Seine Sicherheitsberatung Softcheck analysiert die aktuelle Angriffs- und Bedrohungslage für Deutschland schon seit vielen Jahren sehr detailliert. Digitale Angriffe auf das Stromnetz finden statt. Das ist sozusagen das Tagesgeschäft der organisierten Cyberkriminalität. Und ein sehr beliebtes Ziel in Kraftwerken und Umspannwerken sind die dort eingesetzten Industriesteuerungen. Warum Industriesteuerungen hier so angreifbar sind, erläutert Manuel Artuk, Sprecher der unabhängigen Arbeitsgemeinschaft Kritis, die sich um kritische Infrastrukturen kümmert.
Das liegt insbesondere daran, dass viele Konzerne immer noch nicht verstanden haben, dass die OT, also die Industriesteuerung, die Produktionsumgebung und die Prozessautomatisierung tatsächlich angreifbar ist und auch kritisch ist, und denken eben immer noch in Windows-Systemen und Verwaltungsnetzen.
Und Informatikprofessor Hartmut Pohl kennt noch eine weitere technische Komplikation bei den Industriesteuerungen.
In dieser Maschinensteuerung ist es schwierige Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen, weil das alles so klein ist. Da haben sie nicht große Speicher und schnelle Prozessoren, sondern nur sehr eingeschränkt ein bisschen Speicherfähigkeit, kleine alte Prozessoren, die die Netze steuern. Und es ist sehr schwer, einen ordentlichen Verschlüsselungsalgorithmus zu implementieren mit sehr wenig Speicher und mit sehr wenig Rechenkapazität.
Und doch gibt es dafür sofort einsetzbare Sicherheitslösungen. Die allerdings sind teuer und aufwendig. Mit ihnen aber könnten die Stromnetze von den Betreibern ausreichend abgesichert werden.
Das können wir. Ob das in jedem Fall so geschieht, weiß ich nicht. Nicht alle Unternehmen oder Vorstände sind überzeugt, dass sie etwas für Sicherheit tun sollten.
Und da liegt das eigentliche Problem. Verfügbare Sicherheitslösungen werden nicht oder nur unzureichend umgesetzt. Manuel Artuk von der AG Kritis sieht hier auch ein Politikversagen als Ursache.
Deutschland tut sich schwer mit der Digitalisierung. Wir haben ja mit der neuen Cybersicherheitsagenda, was eher eine Cybersicherheitsverwahrlosung darstellt, auch wieder mal gesehen, dass das BMI immer noch nicht verstanden hat, wie man defensive Cybersicherheit fährt, Systeme besser absichert und stattdessen lieber gegen digitale Angriffe einen Vergeltungsschlag als Hackback oder als aktive Abwehr oder wie auch immer man das nennen möge, konstruieren will und darin das Seelenheil sucht. Solange also immer eher in der Täterjagd und des Angriffs gedacht wird, wird eben die bessere Absicherung nie vorgenommen.
Statt die völlig veraltete Software einiger Lastverteilungsrechner durch nach dem Stand der Technik abgesicherte Systeme zu ersetzen, werden bei Netzerweiterungen an die Uralt-Software einfach noch ein paar Codezeilen angestrickt. Hartmut Pohl fordert deshalb:
Die Geräte müssten rausgeworfen werden, natürlich, ja, müsste man ersetzen. Aber das geht ins Geld, letztlich unterm Strich zahlen Sie als Bürger das natürlich mit, der Strom wird noch teurer. Das muss man sehen, will man das?
Noch stärker steigende Energiekosten, verursacht durch die dringend erforderliche Modernisierung oder Sicherungsmaßnahmen, will gegenwärtig niemand. Und so kommt es zu Stromausfällen auch ohne digitalen Angriff. Die Steuerungs- und Lastverteilungstechnik ist den Anforderungen an die Stromnetze immer öfter nicht mehr gewachsen.
Na, das war eine ziemlich ernüchternde Bestandsaufnahme. An welchen Punkten müsste man denn ansetzen, um die IT-Infrastruktur so abzusichern, dass digitale Angriffe auf Stromnetze nicht zum Blackout führen, ja, und dass die Lastverteilungstechnik den Anforderungen der Energiewende dann auch genügen kann, Peter?
Also bei den Lastverteilungsrechnern, da müssen die alten Systeme in sehr vielen Fällen einfach durch neue Systeme ersetzt werden. Mit welchen Systemen wir es hier übrigens zu tun haben, das wurde mir ziemlich brutal klar, als ich der Information nachging, dass der russische Militärgeheimdienst GRU eine Projektgruppe Fortran 4 aufgesetzt hat. Die haben nämlich festgestellt, dass in einigen Fällen IT-Systeme bei Energieversorgern unter Umständen dann angegriffen werden müssten, wenn das denn sein sollte, die noch Fortran-basiert sind.
Ja, dazu muss man wissen, Fortran ist eine 65 Jahre alte Programmiersprache, also nicht gerade das Modernste vom Modernsten, was auch etwas über das Alter der Zielsysteme aussagt.
Ja, wobei Software mit 30-jähriger Laufzeit in solchen Bereichen gar nicht so selten sind. Der frühere sowjetische Geheimdienst KGB wusste das. Nach dessen Auflösung geriet das ein wenig in Vergessenheit und jetzt will der russische Militärgeheimdienst GRU das eben als Option haben. Vermutlich bisher als reine Option, denn nachgewiesen wurden solche Angriffe bisher nicht. Ja, und dann müssen zweitens die Industriesteuerungen in Kraftwerken, Umspannwerken usw. ausgetauscht oder nachgerüstet werden. Zum Teil kann da mit smarten Verschlüsselungsalgorithmen nachgebessert werden. Aber als die jetzt verwendeten Industriesteuerungen für den Energiebereich entwickelt wurden, das muss man auch klar sagen, da spielte so eine Absicherung eben eine völlig untergeordnete Rolle.
Nun muss ja die Energieversorgung weiterlaufen. Das heißt, dann kann man nicht einfach abschalten, ein neues System einspielen und wieder anfahren, sondern es muss einfach immer weitergehen.
Ja, das ist das Problem. Aber wir haben es ja mit sehr vielen Teilnetzen zu tun. Und da müssten tatsächlich neue Lastverteilungsrechner und neue Industriesteuerungen her. Und die könnten dann nach und nach ersetzt werden. Also dazu müsste dann jeweils ein Untersystem abgeschaltet werden, wie das bei Wartungsarbeiten ja auch passiert, dann übernehmen andere Systeme dessen Aufgabe. Das Problem ist, das muss mit so vielen Teilnetzbetreibern abgestimmt werden. Und ein zweites Problem, die Vorstände in den Energieversorgungsunternehmen, die müssen für dieses Thema eben ausreichend sensibilisiert werden.
Peter, zu Beginn unseres Gespräches haben Sie ja darauf hingewiesen, dass bisher keine kriegsbedingten digitalen Angriffe auf die Stromversorgung hierzulande festgestellt werden konnten. Aber gleichwohl das Angriffsgeschäft der Cyberkriminellen. Kann man da ausschließen, dass die für Russland arbeiten?
Nein, ausschließen kann man das letztlich nicht, aber Angriffe auf Stromnetze konnten eben seit dem 24. Februar nicht zu russischen Hackern rückverfolgt werden. Gleichzeitig gab es Ransomware-Angriffe auf Unternehmen und die konnten sogar, soweit das in der Attribuierung eben möglich ist, aber die konnten, soweit das möglich ist, ziemlich eindeutig bestimmten russischen Hackergruppen zugeordnet werden. Und einige Sicherheitsexperten, die sagen dann auch ganz klar, wenn das russische Militär einen solchen Angriff auf zum Beispiel westeuropäische Stromnetze hätte durchführen wollen, dann wären die beim jetzigen Stand der Absicherung auch erfolgreich damit gewesen. Es wäre dann schon zu Stromausfällen gekommen.
Über die Sicherheitssituation deutscher Stromnetze sprach ich mit Peter Welchering. Vielen Dank.
Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
Schaut man sich die einschlägigen Forschungsinformationsdienste an, dann wird man zurzeit feststellen, dass die Überschwemmungskatastrophe letztes Jahr im Ahrtal in Nordrhein-Westfalen und in Bayern etwas ausgelöst hat. Viele Forscherinnen und Forscher haben sich nämlich gefragt, ob sie mit ihrem speziellen Fachwissen oder ihren konkreten Forschungsprojekten etwas tun können, um im Katastrophenfall wirksame Hilfe leisten zu können. Und die Ergebnisse dieses Nachdenkens, die werden jetzt so langsam veröffentlicht. So haben es auch die Nachrichtentechnikerinnen und Techniker der Frankfurt University of Applied Sciences getan. Sie haben sich nämlich die WLAN-Technik genauer angesehen und ihren Einsatz in Kommunikationsnetzen für den Katastrophenfall getestet. Professor Armin Lehmann habe ich gefragt, warum denn die Wahl auf WLAN fiel.
Ja, WLAN eignet sich aus unserer Sicht sehr gut zum schnellen und einfachen Aufbau von temporären Netzwerken, die wir ja im Katastrophenfall bräuchten. Also es geht vorrangig darum, möglichst schnell und einfach ein Netz zu etablieren, über das kommuniziert werden kann. Wenn wir die Integration von unterschiedlichen WLAN-Komponenten nutzen, hauptsächlich um Helferinnen, Helfer, aber auch Betroffene mit einzubinden, dann müssen wir Zugangspunkte schaffen, sogenannte Access Points. Und die sind mit der WLAN-Technologie extrem einfach aufzubauen. Darüber hinaus bietet so ein WLAN auch die Möglichkeit, bereits durch den Standard ein vermaschtes Netz realisieren zu können. So kann mit existierenden und kostengünstigen WLAN-Standardroutern eine zuverlässige, dynamische Netzwerkarchitektur ähnlich wie im Spinnennetz aufgespannt werden. Weitere Vorteile sind aus meiner Sicht die frei verfügbaren Frequenzen, die ich an jedem Standort nutzen kann, im Gegensatz zu Mobilfunkfrequenzen, die nicht einfach frei nutzbar sind, sowie die weite Verbreitung und Nutzungsmöglichkeit durch Endgeräte, die WLAN unterstützen.
Sie haben solch ein WLAN-Kommunikationsnetz für den Katastrophenfall mal ausprobieren können, eine Testinstallation gemacht, die Sie dann mit dem THW, dem Technischen Hilfswerk, zusammen dann auch mal ausprobiert haben. Wie sah diese Testinstallation aus? Was kam da zum Einsatz?
Der Testaufbau, den wir ausprobieren konnten beim Technischen Hilfswerk, der bestand aus insgesamt 8 handelsüblichen portablen, lüfterlosen Industrieroutern mit mehreren WLAN-Modulen, damit wir ein vermaschtes Netz zwischen den Routern bereitstellen können und Access Points zusätzlich realisieren können, mit denen sich dann Ersthelferinnen und Helfer, aber auch Betroffene konnektieren können. Und zusätzlich wurde eine Mobilfunkschnittstelle zur Anbindung an das Internet über einen dieser Router bereitgestellt. Die Industrierouter waren mit handelsüblichen Powerbanks, also Akkus, versehen, wie diese zum Beispiel zum Laden für Mobiltelefone oder Laptops üblich sind. Die Router wurden dann auf einem Land- und Wasserübungsplatz des Technischen Hilfswerks über das gesamte Gelände verteilt und anschließend in Betrieb genommen. Und danach konnten sich die Teilnehmer und Teilnehmerinnen des Technischen Hilfswerks mit ihren Smartphones per WLAN mit dem aufgebauten Testkatastrophenhilfsnetz verbinden.
Sie haben ja schon mehrfach darauf hingewiesen, dass das Wichtige auch ist, dass es ein vermaschtes Netz ist, also ein sogenanntes Meshnetz. Was ist das Besondere daran?
Meshnetze sind heute gang und gäbe. Die werden auch im privaten Haushalt zum Beispiel angewendet, um die Ausdehnungsfläche eines Netzes zu erweitern. Im Fall einer Katastrophe, zum Aufbau eines Katastrophennetzes, ist dies natürlich hilfreich, weil man möchte ein möglichst großes Gebiet abdecken mit einem Netz. Was insbesondere aber hier auch hilfreich ist, ist, dass dieses Mesh-Netz eine einzige Kennung hat, um sich einzuwählen. Und es bietet mir die Funktionalität, dass ich mich in dieser ganzen Fläche frei bewegen kann und nahezu dieselbe Datenrate nutzen kann an meinem Endgerät. Darüber hinaus gibt es noch eine Ausfallsicherheit, die die Mesh-Netze bieten. Es können also auch einzelne Router eventuell ausfallen, da diese ja über mehrere Schnittstellen mit anderen Routern verbunden sind und somit ähnlich, wie man sich das bei einem Spinnennetz ja auch vorstellen kann, könnte ich einen Strang durchschneiden und das Spinnennetz bleibt aber immer noch in sich dynamisch stabil und somit ist die Kommunikation über dieses vermaschte Netz möglich.
Erzählen Sie noch ein bisschen über das Testnetz. Wichtig ist ja, wie lang so ein Netz dann im Katastrophenfall tatsächlich zur Verfügung steht, was die Akkulaufzeiten zum Beispiel angeht, aber auch, wie weit man es ausdehnen kann. Wie groß war Ihr Netz und wie lang hat das dann tatsächlich im Testbetrieb funktioniert?
Wir haben in mehreren Tests Abstände von bis zu 200 Meter zwischen zwei Routern ermitteln können, mit denen wir eine Datenübertragungsrate von bis zu 20 Megabit pro Sekunde erreichen konnten. Wenn wir das jetzt umrechnen auf unsere 8 Router, die wir im Einsatz hatten in dem Testfeld, dann könnten wir damit eine Fläche der Länge von 1 Kilometer mal der Breite von ca. 600 Metern aufspannen. Das würde ungefähr 80 Fußballfeldern entsprechen. Die Laufzeit mit den Akkus, mit den Powerbanks, die wir einsetzen, da kamen wir mit den handelsüblichen Powerbanks, die wir im Einsatz hatten, auf eine Laufzeit von bis zu 48 Stunden. Dies kann man aber mit Sicherheit mit höher dimensionierten Powerbanks weitaus höher schrauben.
Wenn man so ein Netz installiert, dann muss man ja auch dafür sorgen, dass bestimmte Netzwerkfunktionalitäten gesteuert werden. Bei Ihnen in der Testinstallation kam ein sogenannter Orchestrator zum Zug. Was macht der konkret?
Bei uns in der Infrastruktur steuert der Orchestrator dezentral alle verwendeten Elemente, Funktionen und Dienste dieses Netzes. Der kümmert sich unter anderem darum, dass immer die Dienste verfügbar sind. Sprich, wenn einer der Knoten in einem Katastrophennetz ausfallen sollte, was möglich sein kann, dann wird der Orchestrator dafür sorgen, dass in kürzester Zeit der weggefallene Dienst auf einem anderen Knoten bereitgestellt wird, so dass die Helferinnen und Helfer, aber auch die Betroffenen weiter kommunizieren können. Sprich also, der Orchestrator ist das Gehirn unseres Katastrophennetzes.
Sie haben betont, dass er dezentral organisiert ist. Was bedeutet das?
Der Orchestrator selbst ist nicht zentral auf einem Knoten realisiert, weil wenn exakt dieser Knoten ausfallen würde, dann wäre ja auch der Orchestrator hin. Also mussten wir diesen Orchestrator auf möglichst alle Knoten verteilen, damit er auch beim Wegfall einzelner Knoten weiter aktiv sein kann.
Die Netzwerkinfrastruktur, die Sie jetzt mit diesem Testnetz geschaffen haben, ist natürlich die eine Sache. Das andere, zum Kommunizieren gehören natürlich auch immer Kommunikationsdienste, über die man kommunizieren kann. Wie haben Sie das realisiert, dass man zum Beispiel telefonieren kann oder sich Mails schicken kann, Kurznachrichten, was auch immer?
Die Kommunikationsdienste selbst, die wurden virtuell bereitgestellt. Das heißt, wir haben aktuelle Virtualisierungstechnologien wie virtuelle Maschinen oder Container, namentlich Docker als Beispiel, verwendet und haben darin die Kommunikationsdienste realisiert. Die sind dann auf den einzelnen Mesh-Routern abgelegt und können bei Bedarf von dem Orchestrator aktiviert werden, deaktiviert werden, verschoben werden, also auch von einem Mesh-Router auf einen anderen über das Netz verschoben werden. Die können auch durch den Orchestrator je nach Bedarf, also wenn eine Kommunikationsgruppe an einer Ecke von so einem Kommunikationsnetz zum Beispiel sitzt, dann kann der Orchestrator diese Dienste an den Rand schieben, damit der Rest des Netzes nicht so belastet ist und die Laufzeit des Netzes natürlich erhöht wird.
In Ihrem Testnetz, was war die wichtigste Kommunikationsfunktion, die zu nutzen ist? War es zum Beispiel Internettelefonie oder war es E-Mail?
Ich würde mich jetzt nicht festlegen auf eine der wichtigsten Kommunikationsformen. Wir haben in Absprache und über Recherche der Anforderungen aus Sicht des THWs herausgefunden, dass nicht ein einzelner Kommunikationsdienst notwendig ist, sondern dass mehrere notwendig sind. Also so kommt zum Beispiel die Chat-Funktionalität zum Tragen, aber auch kurzfristig Telefonie. Wir haben in dem Feldtest eine Videotelefonie getestet mit Standard-Software namens Jitsi, die Open Source ist. Und das hat in unserem Testaufbau sehr gut funktioniert. Wir konnten uns also frei im Feld bewegen und konnten eine Videotelefonie ermöglichen.
Das war Armin Lehmann von der Frankfurt University of Applied Sciences über Meshnetze für den Katastrophenfall.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 3884.
Was ist der Mensch? Was kann er wissen? Was soll er tun? Was darf er hoffen? Die großen Fragen der Menschheit hat Immanuel Kant in der Kritik der reinen Vernunft beantwortet. Bis auf eine, welche da lautet: Dauert es noch lange? Die Antwort darauf kann nur in einem ultimativen Nein bestehen, welchem tunlichst ein gemeinsam gesungenes Kinderlied folgen sollte, eine spannende Geschichte oder der Hinweis auf irgendwas Interessantes. Oh, schau mal, da! So hält's auch Microsoft, wenn Raum und Zeit kollabieren und sich mal wieder nichts tut auf dem Bildschirm. Oh, schau mal, die Sanduhr, die dreht sich noch. Und dann schaut man eben auf die Sanduhr. Meist lange. Sehr lange. Microsoft Sanduhr ist die wohl meistbesehene Grafik der Welt. Eine Babyrassel für den User, dass er nicht blärt. Damit einem die Zeit am Telefon nicht lang wird, erklingt Musik aus der Warteschleife. Das hat den Franzosen Richard Kleidermann reich gemacht und seine Louise verhasst. Und vor einer Videokonferenz wird auf dem Bildschirm manchmal so eine spannende Geschichte erzählt, während sich träge Software aus dem Netz lädt. Verbinden steht dann da, dahinter drei Punkte. Einen Moment bitte. Dann, das Meeting wird vorbereitet. Es folgt ein unterhaltsamer Exkurs ins Virtuelle. Stühle werden geholt, Stühle werden aufgestellt, ein Whiteboard wird besorgt. Einen Moment bitte. Stühle, Whiteboard, einen Moment. Und noch viele Momente mehr dauert's. Eine Warteschleife, bloß ohne Kleidermann. Jetzt könnt ihr doch fragen, der kleine kritische Kritiker im Kindersitz. Wie lang ist ein Moment? Dauert das so lange?
Digitales Logbuch. Name:
Killer Achim.
File closed.
Aus Datenschutzgründen streicht die Vergabekammer Baden-Württemberg das Angebot eines US-Tochterunternehmens. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Lucian Haas.
Gemäß der Datenschutzgrundverordnung dürfen personenbezogene Daten aus Europa nicht in die USA übermittelt werden. Mit Blick darauf hat die Vergabekammer Baden-Württemberg der EU-Tochter eines US-Cloud-Dienstleisters nun untersagt, an einem Vergabeverfahren teilzunehmen. Und das, obwohl die dafür vorgesehenen Cloud-Server in Europa stehen. Die Vergabekammer, die Rechtmäßigkeit der Vergabe öffentlicher Aufträge überprüft, sieht hier einen Verstoß gegen die DSGVO. Schon die bloße Möglichkeit, dass das US-Mutterunternehmen auf personenbezogene Daten zugreifen könnte, genüge demnach, um eine Übermittlung in die USA zu unterstellen. Der Beschluss ist noch nicht rechtskräftig.
Die Kartellwächter der Europäischen Union nehmen Googles Play Store ins Visier.
Wie das Nachrichtenportal Politico berichtet, untersucht die EU-Kommission die Regeln, die im App Store von Google gelten. Im Fokus stehen die Abrechnungsbedingungen und die Gebühren für Entwickler. App-Entwickler müssen für den Zugang zum Play Store bis zu 30% an Gebühren zahlen. Sie sind zudem dazu verpflichtet, das von Google bereitgestellte Abrechnungssystem zu verwenden, wenn sie Zahlungen von App-Nutzern einziehen wollen. Da Google zudem selbst Apps über den Play Store anbietet, die in Konkurrenz zu denen von Drittanbietern stehen, könnte das zu kartellrechtlichen Problemen führen. Ende Juli kündigte Google bereits neue Regeln für den Play Store an, unter anderem mit der Möglichkeit alternativer Abrechnungssysteme für Nutzer in Europa. Noch ist unklar, ob das von der EU-Kommission als ausreichend angesehen wird.
Ein Laptop knackt eine quantencomputerresistente Verschlüsselung.
Seit Jahren entwickeln Experten Verschlüsselungsverfahren und digitale Signaturen, die als sogenannte Post-Quantum-Kryptographie sogar vor Quantencomputern sicher sein sollen. Als einer der aussichtsreichen Kandidaten galt bislang ein Verfahren namens Psyche. Doch das ist nun widerlegt. Zwei belgischen Forschern ist es nach eigenen Angaben gelungen, Psyche zu knacken. Dafür benötigten sie allerdings keinen Quantencomputer. Ihnen reichte ein normales Notebook mit einem Einkernprozessor und einem speziellen Algorithmus. Damit konnten sie die Verschlüsselung aushebeln. Je nach Sicherheitslevel von Psyche waren dafür Rechenzeiten zwischen einer und rund 20 Stunden nötig. Mit einem Supercomputer wäre das in Bruchteilen dieser Zeit zu schaffen.
Tausende Wallets der Kryptowährung Solana wurden geplündert.
Dabei sollen Unbekannte digitale Coins im Wert von mehr als 8 Millionen US-Dollar erbeutet haben. Über welche Lücken sich die Hacker Zugriff auf die Wallets verschaffen konnten, ist noch unklar. Ersten Untersuchungen nach soll nicht das Solana-Protokoll selbst oder dessen Kryptographie kompromittiert worden sein. Vielmehr deuten Spuren auf einen Fehler in einer Wallet-Software namens Slope hin. Offenbar wurden durch Slope unabsichtlich private Schlüssel an einen Dienst zur Überwachung der Anwendung übertragen und im Klartext auf einem Server abgelegt. Dort könnten Hacker sie abgegriffen haben und dann einfach Transaktionen durchführen, als wären sie die Besitzer der zugehörigen Wallets.
Die Industrie- und Handelskammern sind nach einem Cyberangriff bundesweit offline.
Der massive Angriff durch Unbekannte geschah schon am Donnerstag. Die IT-Systeme wurden daraufhin zur Sicherheit vorsorglich heruntergefahren, heißt es in einer kurzen Mitteilung auf der Website des DIHK. Internetverbindungen, digitale Dienste, E-Mail-Server und teilweise auch Telefonanlagen wurden abgeschaltet. Betroffen sind die Dachorganisation und alle 79 regionalen Industrie- und Handelskammern in Deutschland. Wann alle Systeme wieder hochgefahren werden können, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch unklar.
Die Maildienste GMX und Web.de stehen angeblich zum Verkauf.
Laut einem Bericht des Handelsblatts sucht der Internetkonzern United Internet einen Käufer für die beiden E-Mail-Portale, um mit den Einnahmen den Aufbau des Mobilfunknetzes seiner Tochter 1&1 zu finanzieren. Eine Investmentbank sei damit beauftragt worden, mögliche Interessenten anzusprechen. Von United Internet gab es bislang keine Bestätigung für diese Pläne. GMX hat, Firmenangaben zufolge, mehr als 20 Millionen Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Kundenzahl von Web.de beziffert United Internet auf 17 Millionen. Beide Portale gehören zu den Pioniermarken im deutschen Internet.
Sternzeit, 6. August. Der skeptische Astronom mit dem Kometen. Vor 120 Jahren kam Sylvain Aron zur Welt. Am Königlichen Belgischen Observatorium beschäftigte er sich vor allem mit der Vermessung des Himmels. Bekannt ist er als Co-Entdecker des Kometen Aron-Rolland. Diesen hatte er gemeinsam mit seinem Kollegen Georges Rolland entdeckt, als der Komet im Frühjahr 1957 mit imposantem Schweif am Himmel strahlte. Es war der erste große Komet für die Nordhalbkugel nach fast einem halben Jahrhundert Durststrecke. Und mitten im Wirtschaftswunder für viele Menschen hierzulande der erste Komet, den sie zu Gesicht bekamen. Aron Rolland zog auch den Schweizer Autor Max Frisch in seinen Bann. Der änderte noch das bereits fertiggestellte Manuskript zu Homo Faber. Ich zeigte ihr den Komet, der in jenen Tagen sichtbar war, im Norden. Neben diesem berühmten Kometen entdeckte Sylvain Aron noch zwei weitere, die allerdings viel schwächer strahlten. Er berechnete zudem die Bahnen von Asteroiden und Doppelsternen. Aron war einer der Gründer des Comité Para, einer Gruppe von Skeptikern, die es sich zur Aufgabe gemacht hatte, parawissenschaftliche Behauptungen zu widerlegen. Etwa die Existenz vermeintlicher Erdstrahlen oder astrologische Vorhersagen. Er stritt schon Mitte des letzten Jahrhunderts vehement gegen Fake News. Später war er einige Jahre Gastprofessor an Universitäten der früheren belgischen Kolonie Kongo. Sylvain Aron starb 1992. Sein berühmter Komet ist in den Weiten des Sonnensystems verschwunden und wird nicht wiederkehren.
Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.